Edle Federn, der Literaturpodcast mit Juli C. Ein The Pioneer Original.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Edle Federn, dem Literaturpodcast auf The Pioneer. Mein Name ist Juli C. und ich habe heute den Journalisten und frisch gebackenen Romanautor Michael Ebert bei mir zu Gast. Michaels erster Roman, Nicht von dieser Welt, erscheint in diesen Tagen im Penguin Verlag und ich freue mich, dass wir in dieser besonders spannenden Phase miteinander sprechen können. Herzlich willkommen, lieber Michael, schön, dass du hier bist.
Schön, dass ich da sein darf. Danke, Juli.
Würdest du dich unseren Zuhörern bitte einmal selbst vorstellen?
Mein Name ist Michael Ebert. Ich bin Journalist und, wie du sagst, frisch gebackener Autor und habe drei Kinder.
Also es ist ja jetzt tatsächlich so, dass du deinen allerersten Roman gerade kurz vor der Veröffentlichung hast. Also wenn wir dann hier mit dem Podcast auf Sendung gehen, ist er schon erschienen. Aber jetzt sind wir noch ein paar Tage vor dem offiziellen Erscheinungstermin. Was ist denn das? Ist das ein Einschnitt im Leben? Ist das irgendwie, ja, wie fühlt sich das an? Ist das eins von vielen Dingen, was du tust, oder hat das so einen richtigen Wahnsinnsstellenwert? Also der Roman, ich bin jetzt Schriftsteller.
Es hat sich einfach ergeben. Das Buch hat einen für mich ganz praktischen Nutzen gehabt. Und deshalb war es, ja, ist es, glaube ich, anders als für manche andere. Es war nichts, was auf der Lebensliste abgehakt werden musste. Umso toller, dass ich es jetzt auf die Lebensliste draufschreiben kann.
Das ist jetzt natürlich zwingend, dass ich nachfrage, was bitteschön der praktische Nutzen eines Romans sein kann. Also ich würde ja sagen, viele Dinge haben einen praktischen Nutzen, aber Romane doch eigentlich eher nicht, oder? Also die.
Ja, im April letzten Jahres ist mein Vater gestorben. Und der war lange krank. Ich habe das kommen sehen. Wir konnten uns darauf vorbereiten als Familie und wir konnten Abschied nehmen, schönen Abschied nehmen. Und dann hat es mich aber doch von den Beinen geholt, ohne dass ich das so richtig vorhersehen konnte. Ich dachte, ich sei vorbereitet, aber ich war es eben nicht. Und mit der Trauerphase ging so eine Schlaflosigkeitsphase einher, in der ich einfach nicht zur Ruhe kam.
Ah, ich ahne.
Und dann waren die Kinder im Bett so um 9 und meine Frau hat was gelesen. Und dann habe ich mich in die Küche gesetzt und so eine vage Idee, die ich mal hatte ich, bei der ich aber nie wusste, warum ich das erzählen sollte. Für diese Idee hatte ich plötzlich einen Nagel. Und dieser Nagel war meine Trauer. Und den Nagel habe ich in die Wand gehauen und da habe ich die Geschichte dran aufgehängt. Und dann im Verlauf von relativ kurzer Zeit dieses Buch geschrieben. Und es war reine Nachtarbeit. Mhm. Tatsächlich habe ich zweimal versucht, tagsüber zu schreiben und völlig gescheitert. Also wenn draußen die Sonne oder auch nur Licht war, ging es nicht. Und ich hatte dann ganz strikte Zeiträume, in denen das ging. Also irgendwann zwischen 21 Uhr und 1 Uhr. Länger konnte ich nicht. Und,
das ist ja auch ganz schön lang. Das sind 4 Stunden am Stück.
Genau. Und dann musste ich auch schlafen, weil am nächsten Tag hatte ich ja noch einen anderen Job gut auszufüllen und meinen Alltag zu leben. Genau, deshalb war der praktische Nutzen Trauerverarbeitung. Und das hat für mich sehr gut funktioniert.
Ja, versuchen uns einfach vielleicht den Plot, also der Handlung anzunähern, worum es geht. Willst du erzählen oder soll ich erstmal so ein bisschen was sagen?
Mach du sehr gerne.
Ich sage mal, okay. Also die Geschichte hat als Hauptfigur einen sehr jungen Protagonisten. Er ist 13, richtig? Mhm. 13 Jahre alt. Mischa, und er wächst in sehr schwierigen Umständen auf, also relativer Armut. Er wohnt mit seiner Mutter in einem Krankenhaus, in einer Dienstwohnung und hat seinen Vater kürzlich verloren, ist also auch von dem Verlust einer sehr nahen Person geprägt. Und kurz gesagt, sein Leben ist eigentlich ziemlich scheiße. Und in diese Situation bricht also wirklich wie so eine Art Lichtgestalt aus einem Zufall heraus eine 17-jährige junge Frau ein. Ich sage Sola, aber sie könnte auch Sola heißen.
Bei mir hieß sie immer Sola.
Sola, genau. Mhm. Okay, also sie heißt Sola, eine junge Frau, schwarz, aus Seire kommend. Und um es kurz zu fassen, die beiden brechen auf zu einem Roadtrip, der sie aus dem tiefen Westen in den tiefen Osten führt. Und was sie da suchen, das erzählst du jetzt aber bitte mal Du, weil es ist ja schon eine sehr ungewöhnliche Sache, die die beiden sich da vorgenommen haben. Und ich habe auch tatsächlich kurz überlegt, ob du dir das ausgedacht hast oder ob da ein reeller Hintergrund ist. Ich habe es jetzt mal nachgelesen, es gibt einen reellen Hintergrund, aber ich würde mal, also das erzählst du jetzt einfach mal, was die suchen.
Ja, die wollen einen unglaublichen Schatz heben oder zumindest Teile davon, weil es ist so viel Geld, dass man es gar nicht transportieren kann. Es war so, dass die Währungsunion ja für alle Seiten relativ überraschend kam. Der Roman spielt 1991.
Ich vergessen zu sagen, kurz nach der Wende.
Und es gab eben den Moment, wo Westdeutschland gesagt hat, also gut, wir bringen euch jetzt ganz schön viel Geld rüber. Ich vereinfache jetzt grob. Und der Osten gesagt hat, alles klar, wir freuen uns drauf. Und dann hat jemand von der Staatsbank der DDR gesagt, Chefs, wir wissen gar nicht so genau, wo sollen wir das Geld denn hintun?
Also das Papier, einfach das materielle Geld.
Ja. Weil die bei allen finanziellen Nöten, in denen die DDR steckte, gab es natürlich Reserven in Papiergeld. Zum Teil auch Scheine, die noch nie ausgegeben worden waren. Den 200-Ostmark-Schein hatte die Welt kaum gesehen.
Welche Farbe hatte der?
Grün. Und dann haben sie beschlossen, okay, also war klar, das Geld muss weg. Sie haben herausgefunden, es gibt keinen einzigen Ofen in der DDR, der die Kohle verbrennen könnte, ohne dabei selber zu explodieren. Und der Beschluss, weil eben kein Ofen da war, der Westen hatte dann noch angeboten, wir können es natürlich für euch verbrennen. Und dann hat der Osten gesagt, nee, das machen wir schon selber, kümmern uns selber um unser Geld. Die Idee war dann, einen zu großen Teilen leerstehenden Stollen unter den Thekenbergen in Halberstadt zu nutzen. Ja, und da haben sie das Geld hingefahren, in einem sehr langen Lasterkonvoi, schwer bewacht. Und haben das gesamte Ostgeld, ungefähr 100, also ganz, ganz grob 108 Milliarden Ostmark, in diesen Stollen geworfen und haben ein bisschen Wasser drauf geschüttet, Erde, haben gehofft, dass es verrottet und haben es vermeintlich luftdicht versiegelt, indem sie es zugemauert haben. Mhm. Also, es hat natürlich nicht allzu lange gedauert. Dieser Konvoi ist durch ganz Halberstadt, oder eigentlich durch den halben Osten gefahren. Hat nicht allzu lange gedauert.
Unbemerkt.
Und dieser Stollen mit seiner ganz eigenen Geschichte war natürlich ein geheimnisvoller Spielplatz schon lange gewesen für die Halberstadter Jugend. Stollen wollen erkundet werden. Und plötzlich hatten die ein Ziel, natürlich. Sie wollten, wollten die Kohle da rausholen.
100 Milliarden.
Und das haben sie auch gemacht.
Mhm. Genau, und das, was du jetzt gerade erzählt hast, das ist eben nicht nur dein Romanstoff, sondern das ist das, was tatsächlich passiert ist.
Genau, das ist wirklich passiert. Dieser Stollen war zu betoniert und mit ganz schön aufwendigen Methoden wurden dann darunter Maschinen gebracht, die diese Betonwand nach und nach durchbrochen haben. Es gab auch andere Einstiege durch Lüftungsschächte, die noch da waren. Und die Leute sind da rein, zum Teil aus Dafke, zum Spaß und zum Teil, weil sie Rucksäcke dabei hatten und sich die vollgemacht haben.
An dieser Stelle blenden wir uns aus. Wenn Sie das ganze Gespräch zwischen Juli C. und dem Chefredakteur des SZ-Magazins Michael Ebert hören wollen und wie die Geschichte um die Geldreserven der DDR weitergeht, dann werden Sie doch gerne Pionier. In diesem sehr persönlichen Dialog über Trauer, Traumata und vor dem Hintergrund einer wirklich spektakulären Schatzsuche besprechen Juli C. und Michael Ebert unter anderem den Einfluss von persönlichen Erlebnissen auf den Schreibprozess, die Sehnsucht nach dem Jenseits und die Bedeutung von Erinnerungen für das Leben. Sie finden die komplette Folge unseres Literaturpodcasts Edle Federn mit Michael Ebert auf thepioneer.de.
Edle Federn, der Literaturpodcast mit Juli C. Ein The Pioneer Original.